Wir danken dir, Herr Jesus, dass du unsere Gebete hörst. Wir danken dir, dass wir ja mit unserem Gebet zu dir kommen können, mit allen Problemen, die wir haben, mit allen Anliegen, die wir haben, mit allen Sorgen, die wir haben. Danke, dass du unsere Gebete hörst. Danke, dass du versprochen hast, dass du sie hörst, wenn wir sie in deinem Namen beten. Vater, ich danke dir für unsere Täuflinge. Ich bete, dass du sie segnest in den 14 Tagen, dass die feurigen Pfeile des Feindes an ihnen abprallen. Ich danke dir für unsere Jugend, Herr. Ich bete, dass sie erkennen, dass es ein großes Gut ist, integer zu sein. Herr Jesus, du warst integer. Du warst mit allen Menschen gleich. Egal, ob Sünder waren, ob Zöllner, ob die viel wussten, die wenig wussten, du warst immer derselbe. Du bist allen gleich begegnet. Schenke unserer Jugend den Mut, integer zu sein. Herr, stärke auch die Familie Rasia in Sri Lanka, wo es gerade drunter und drüber geht. Danke, dass du der Einzige bist, der nie kopflos bist. Du bist unser Haupt. Und wenn die Politiker dieser Welt kopflos werden, dann bist du immer noch der Herr über alles. Herr, und segne meine Worte, segne das Hören, dass wir verstehen, dass wir richtig hören, dass wir das mitnehmen, was uns verändert, Herr. Und dein Heiliger Geist, Herr, bitte ich, dass du kommst und dass du uns jetzt verwandelst von einer Herrlichkeit zur nächsten, dass wir nicht so gehen, wie wir gekommen sind, sondern verändert. Amen. Ja, es ist wieder voll. Die Urlaubszeit ist jetzt endgültig vorbei. Ne? Wer von euch war im Norden in Urlaub? Okay, auch so deutsche Nordsee-Ostseeküste auch? Ja, okay, immerhin zwei. Genau, deswegen habe ich auch meine Predigt einen norddeutschen Titel gegeben, nämlich Hatte denn auch Butterbeerefische? Ne? Für unsere nicht Norddeutsch, Plattdeutsch fähigen. Das heißt, hast du denn auch Butter bei den Fischen? Das ist eine komische deutsche Redensart. Ne? Diese Redensart, die bedeutet ganz viel. Ja? Es geht in dieser Redensart darum, dass wenn man einen Fisch brät und man gibt dem einen Gast zum Beispiel zum Essen, dass der Gast nicht anfangen kann, ohne dass das Wertvollste, das Kostbarste, das Leckerste, der Hauptgeschmacksträger drauf ist, nämlich die Butter. Ne? Ohne das fange ich nicht an. Und deswegen die Frage, hast du denn auch Butter bei den Fischen? Ne? Ja, das heißt auch, dass man nicht jemandem was verspricht, was man dann nicht hält. Also wenn man irgendwie in Norddeutschland früher einen Fisch bestellt hat und dann bekam man nur den Fisch und da war keine Butter drauf, dann war man irgendwie ein bisschen pikiert, denn es wurde Fisch versprochen und zum Fisch gehört die Butter, die den Geschmack macht. Ne? Also es hat sowas von Kostbarkeit, von wichtig, von das Geben, was versprochen worden ist, sein Wort halten, dazu stehen, den Geschmacksträger zu geben. Und ich mag gleich mit einer ganz provokativen Frage starten. Hat unsere Kirche im Westen, zu der auch wir gehören, noch Butter bei die Fische? Na, wenn wir dieses Bild von der Butter auf dem Fisch mal übertragen auf das, was unsere Kernthemen sein sollten. Ist es so, wie das vielleicht hier vorne steht? Haben wir den Hauptgeschmacksträger unseres Glaubens irgendwie vergessen oder nicht hingelegt oder verwässert? Servieren wir den Menschen damit nur die halbe Wahrheit? Haben wir vielleicht das Wichtigste hintangestellt und gesagt, wir haben so eine eigene Agenda, die müssen wir erstmal durchbringen, ne? Danach können wir uns damit beschäftigen. Sparen wir am kostbarsten? Und was auch eine wichtige Frage ist, wenn wir das machen, betreiben wir dann nicht Etikettenschwindel und müssen uns dann eigentlich gar nicht wundern, dass es der Kirche im Westen so geht, wie es ihr geht, weil wir das, was Gott versprochen hat, einfach nicht abliefern. Schwierige Fragen. Gott ist einfach. Einfach. Gott ist sehr simpel. Aber es ist dann doch nicht einfach, das manchmal zu hören oder umzusetzen. Gott warnt uns vor fehlender Butter. Er warnt die Gemeinde schon seit ihrem Bestehen vor fehlender Butter. Er nimmt zwar nicht Butter, er nimmt andere Haushaltsgüter, die wichtig sind, aber er warnt der Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft zu salzen verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Und er ist danach knallhart und sagt, es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es. Wenn du so ein politisch, weltlich angehauchter Christ bist, so du liest immer schön deine FAZ und dann hast du gelesen, oh, die Kirchenaustritte, die werden immer mehr und die Moralvorstellungen des Christentums werden immer mehr mit Füßen getreten, da hast du deine Warnung und den Effekt, den das Ganze hat. Wenn du nicht mehr Salz bist, wenn du die Butter nicht mehr drauflegst, dann wirst du zertreten. In der Parallelstelle in Lukas ist sogar noch krasser. Wenn das Salz seine Kraft verliert, ist es weder für den Acker noch für den Misthaufen zu gebrauchen, sondern man wirft es weg. Das ist hart. Das ist eine ganz eindeutige Warnung an jeden von uns. Wenn wir unsere Kraft verlieren, die Jesus uns gegeben hat, Salz und Licht zu sein, die Butter auf den Fisch zu packen, dann werden wir weggeworfen. Jetzt könnte man sagen, oh, da schlägt Jesus aber eine Tür zu, macht das schon, ja. Er hat aber auch ein gutes Herz. Auch wenn man erst genau gucken muss, bis man es erkennt. Johannes, der Seher in der Offenbarung, da redet Jesus zu ihm und er sagt, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst, die ganze Gemeinde und bist tot. Ne? So wie das mit dem Salz. Es salzt nicht mehr. Und im selben Kapitel sagt er zur Gemeinde in Laodicea, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt bist noch heiß. Und weil du so bist, das Wort ist richtig hart. Das heißt eigentlich, also wir bekommen aus diesem Wort des Ausspeiens unser deutsches Fachwort, oder Fachwort medizinisches für Brechmittel. Jesus findet das zum Kotzen. Aber er sagt Folgendes, werde wach. Da ist eine offene Tür. Da ist eine offene Tür, wenn wir feststellen, dass uns die Butter fehlt, das rückgängig zu machen. Und das kann nur unser Herr. Das ist nicht, wie die Gesellschaft es lebt. Die Gesellschaft lebt, du hast vor 15 Jahren das oder das auf Twitter gepostet, das entspricht nicht mehr unserem Zeitgeist. Du bist für immer verbannt. Wir machen deinen Beruf fertig, wir machen dich fertig, wir machen deine Familie fertig. Das ist nicht Christentum. Jesus sagt, oh ja, ich sehe dein Problem. Ich sehe das ganz genau. Werde wach, Mann. Was machst du da eigentlich? Das ist das, was Jesus anbietet. Und daraus ergibt sich eine ganz einfache Frage. Was tut man denn, wenn die Butter im Glauben fehlt? Wenn das Salz nicht mehr salzt? Was kann man tun? Ich habe euch 3 Punkte mitgebracht. Der erste Punkt, Gottes Plan versus die Zeichen der Zeit. Zweitens, geistliches Unkraut jäten, aber gründlich. Und drittens, die Christus-Counter-Culture, zu Deutsch Christus-Gegenkultur. Zum ersten. Es gibt einen ganz spannenden Fakt, den wir aus der Wissenschaft immer mehr bestätigt bekommen, vor allem aus der Soziologie auch. Ein Leben, mein Leben, ergibt nur dann Sinn, wenn ich Teil einer großen Erzählung bin. Wenn ich als liberalisiertes Individuum ganz allein gehören kann. Und dann kann mein Leben sinnvoll werden. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir haben eine Sinnerzählung hier, in der Bibel. Und wir haben viele Sinnerzählungen der Welt. Und die fordern unsere Nachfolge. Was gibt es denn so für Sinnerzählungen? Ich habe mal da so ein bisschen so eine Wortwolke gemacht. Ne? Da steckt vieles drin. Alles, was mit muss aufhört. Ne? Oder ist muss. Ne? Oder unsere neuen, ich sag mal, Dinge, denen wir nachstreben sollen. Im Englischen werden die abgekürzt DE und I. Diversity, Equity und Inclusion. Die Vielfalt, das gleiche Ergebnis und die Inklusion. Das ist eigentlich spannend. DEI, das Lateinische heißt DI. Das sind einfach neue Götter. Also alle diese Sinnerzählungen, womit wir konfrontiert werden, sind eigentlich nichts anderes als neue Götter, von denen uns der Herr abgeraten hat, sie anzunehmen. Ich habe mal hier was gefunden. Ist nicht aktuell, dieses Haus steht schon lange nicht mehr. Aber eigentlich, diese ganzen Sinnerzählungen, die uns von der Welt gegeben werden, ist niemals etwas anderes gewesen, als dass wir einen neuen Turm zu Babel bauen. Einen neuen Turm der Gleichheit auf Basis unserer Einschätzung, aber einen neuen Turm der Gerechtigkeit auf Basis unserer Einschätzung. Einen neuen Turm der Wiedergutmachung, indem man den anderen fertig macht auf Basis unserer Einschätzung. Es ist ein neuer Turmbau zu Babel. Das machen wir seit 2000 Jahren. Und in den letzten Jahrzehnten ist es immer schlimmer geworden. Ne? Ihr seht da unten auf dem Bild in der Ecke, da ist so eine Erde. Die hat oben so einen Kerzenschein. Ne? Dann ist, kann das vieles bedeuten. Es kann bedeuten, oh je, das wird so heiß, dass der Pol abfackelt und dann wird die Erde überschwemmt. Climate Change, Climate Disaster, Climate Catastrophe. Ich bin gekommen, ein Licht, ein Feuer anzuzünden. Ich hätte gerne, dass es schon brennt. Diese Welt vergeht wie die Kerze. Irgendwann ist sie vorbei. Und was ist dann mit diesen Sinnerzählungen, die diese Welt uns gegeben hat? Sind die haltbar? Nee, die sind auch weg. Ne? Auf der linken Seite, da ist ein großes schwarzes Loch, da sind Embryonen drin und DNA. Ist doch spannend. Wir können so viel, wir sind so aufgeschwungen auf unserem hohen Turm zu Babel, dass wir meinen, wir können einfach alles tun. DNA verändern. Menschen in den Abgrund speisen. Ja? Und eigentlich ist es so einfach. Das da vorne, wenn man die Bibel liest und wenn man sich zu Christus bekannt hat, das ist Gottes Plan. Es gibt eine Schöpfung, es gibt einen Sündenfall, es gibt Jesu Erlösungswerk und es gibt die Wiederherstellung. Die Schöpfung sagt uns, warum dein Leben wertvoll ist. Du bist kein Produkt von irgendwelchen Zufällen. Du bist wunderbar gemacht. Du bist hier und hast einen Sinn. Dein Leben hat einen Sinn. Ich sage es gern zu meinen Schülern in der Schule. Der Fleischcomputer in deinem Kopf, der ist dir gegeben vom Herrn, damit du ganz große Probleme lösen kannst. Zu seiner Ehre. Aber der Sündenfall ist da. Das heißt, wir haben gedacht, wir brauchen den Herrn nicht mehr. Ja, wir machen das alles alleine. Wir sind der Maßstab von Gut und Böse. Wir können das entscheiden. Und das hat die Schöpfung kaputt gemacht. Aber Gott lässt die Schöpfung nicht kaputt gehen, uns auch nicht. Er kommt und macht am Kreuz durch Jesus alles wieder gut. Ja, das ist kein Kinderlied, das ist keine, ja, es wird schon wieder. Nein, Gott hat das Ausrufezeichen in diese Zeit gesetzt, dass alles wieder gut werden wird. Und in der Zeit, in der wir uns befinden, können wir zusehen und Teil werden, wie Versöhnung funktioniert und wie Wiederherstellung funktioniert. Das ist der Plan Gottes. So, was sind die Zeichen der Zeit oder das System der Welt, die Weltsystemerzählung? Schöpfung, gibt es ein Potpourri, kannst du dir aussuchen. Ne? Je nachdem, wie gebildet du dich fühlst. Ja? Ich bin Biochemiker, ich bin groß geworden damit, dass mir Schöpfungsmythen erzählt worden sind, die mit Gott nichts zu tun haben. Und dann kommen gleich im Kopf die ganzen Dinge, ah ja, aber man kann das doch vereinbaren und ach ja, man muss ja auch aufgeklärt glauben und so. Im Endeffekt gibt es keinen Schöpfungsmythos. Du bist einfach da. Du bist da, weil du da bist. So. Und was ist das größte Problem unserer Zeit? Der Sündenfall unserer Zeit ist die Unterdrückung. Und wir hören immer mehr, was Unterdrückung ist. Die wird gemacht durch das Patriarchat, durch Männer. Am besten weiße Heteromänner, weil Heteronormativität ist böse, Mann und Frau zusammen. Ja? Es gibt eine weiße Vorherrschaft, alles Männliche ist böse. Und das unterdrückt alle Menschen. Es gibt die Unterdrücker und die Unterdrückten. Und was ist natürlich die logische Konsequenz daraus? Wie kann ich da in diesem Weltbild Erlösung finden? Ich muss aktiv werden. Ich muss was tun. Ja? Ich muss protestieren, ich muss Widerstand leisten. In der Bildung macht ein ganz neues Wort die Runde, das Unlearning. Habt ihr das schon mal gehört, was Unlearning ist? Es bedeutet, kennt ihr das Spiel Jenga mit diesen Steinen, die man so in so einem Turm baut und rauszieht? Ne? Man hat einen Turm und den muss man nicht mehr nur zurückbauen und zu gucken, okay, welcher Stein passt denn überhaupt noch und man baut ihn auf. Nein, das Unlearning ist, ich hau den Turm kaputt und ich spiele nicht mehr mit den Holzsteinchen. Ich nehme jetzt Lego und ich nehme jetzt Kaugummis und ich nehme das und das. Ich baue mir meinen eigenen Turm. Das ist Unlearning. Und das muss natürlich im Befreiungskampf enden. Ich muss immer kämpfen. Immer und immer wieder, bis die Unterdrückung immer weiter weg ist. Es hört nie auf. Und das ist das Problem. In Gottes Erzählung haben wir einen Anfang und ein Ziel. Wir werden mit Gott zusammen leben. Das ist das, was er uns versprochen hat, wenn wir an Jesus glauben. Wir werden für immer mit ihm zusammen leben. Wir haben ein unzerstörbares Reich, das geht nie wieder kaputt. Da fällt keine Bombe drauf, da fliegt kein Flugzeug drüber, da sind keine blöden irgendwelchen anderen Sachen. Es geht nie kaputt. Und wir haben ewigen Frieden. Wir müssen uns kein Problem mehr machen. So. Und das hier, die Weltsystemerzählung, die muss immer laufen. Denn die Unterdrückung ist nie genug weggemacht. Der Befreiungskampf ist nie zu Ende. Das ist das, was Gottes Plan ist versus die Zeichen der Zeit. Die Frage ist, wo wollen wir hin? Was wollen wir glauben? Die Erzählungen dieser Welt schaffen keinen Sinn. Nur immer größere Probleme ohne echte Lösung. Und Gott möchte Menschen in seine Erzählung einschreiben. Und er allein ist nämlich der wahre Sinn. Ihr habt es so schön gehabt in eurem Videozusammenschnitt. Da kam ein Lied drin vor, ich will vergessen werden, Jesus, der muss am Ende bleiben. Das ist gar nicht neu. Auf dem Grab von Klaus Nikolaus von Zinzendorf in Herrnhut steht, predige Christus, stirb, werde vergessen. Das steht drauf. Predige Christus, stirb, werde vergessen. Das ist ganz anders als das, was uns die Welt sagt. Ja, ich muss mich finden. Ich muss mich ausdrücken. Klar, das darfst du auch. Aber wenn du dich so lange nur gelernt hast, auszudrücken, dass du groß bist und Gott ist klein, dann drückst du dich leider an einen Ort aus, an dem du nie sein wolltest. Meine Kinder haben mich im Urlaub nämlich gefragt, Papa, wie ist denn das mit dieser Hölle? Wie ist denn das? Wie ist es da? Und da hockst du erst mal als Papa, ne? Wenn deine 6- bis 8-jährigen Kinder fragen, Papa, wie ist das in der Hölle? Ich habe dann zuerst gesagt, also ich war noch nicht da, was ganz gut ist. Ich kann nur das nehmen, was der Herr uns gesagt hat. Und dann habe ich ihnen versucht zu erklären, habe ich gesagt, weißt du, stell dir vor, du bist an einem Ort und alles Gute, was du auf der Welt kennengelernt hast, zum Beispiel, wenn dir jemand über den Kopf streichelt oder wenn dir jemand einen Kuss gibt, diese Gefühle, die du hast, dieses, was dein Herz froh macht, das funktioniert plötzlich an diesem Ort nicht mehr. Und du hast dein ganzes Leben lang nur diese Dinge gelernt. Das können auch ganz andere Dinge sein. Es können mehrfache Partnerschaften sein. Alles Mögliche. Geld zu scheffeln. Teure Dinge zu kaufen. In der Hölle kriegst du die Möglichkeit, das zu tun. Aber die Gefühle, die es dir macht, die sind tot. Und was machst du dann nach ein paar Tagen, Wochen? Du wirst wahnsinnig. Deswegen heißt die Hölle der Ort von Heulen und Zähneklappern. Wenn das, worauf du dein Leben trainiert hast, deine Erfüllung zu sein, dir keine Erfüllung mehr gibt, weil du verdammt bist vor dem Angesicht des Herrn, dann wird es ein Ort, wie hast du es geträumt, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Vielleicht war das ein prophetischer Traum. I don't know. Ich denke drüber nach, das ist nicht blöd. Ja? Und dann hat meine kleine Tochter gesagt, Papa, das ist ja schrecklich.
Dann habe ich gesagt, ja, aber man muss nicht da sein. Das ist das Wichtige. Ne? Man kann sich in Gottes Erzählung, die für immer andauert, einschreiben lassen. Ja, wenn die Butter fehlt, geistliches Unkraut jeden, wie geht das? Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von meinem Ex-Kollegen. Das ist ein Zitat, ich habe es nur mal mitgebracht. Er hat Folgendes gesagt. Die evangelische Kirche in Deutschland ist heute nichts weiter als das Amt für transzendentale Obdachlosigkeit von CDU, SPD und Grünen. Als er mir das gesagt hat, habe ich erst mal gehockt. Den Satz musste ich erst mal auseinandernehmen. Man hört auch gleich, dass er mit unserer Politik nicht übereinstimmt. Klar, auf jeden Fall. Aber das war für mich nicht der Kernpunkt. Er hat gesagt, und das finde ich das Krasse, das konnte ich mir als Christ mitnehmen. Es gibt eine transzendentale Obdachlosigkeit in dieser Welt, die so groß ist, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Es gibt eine Obdachlosigkeit, wo Leute nicht in das Haus des Vaters gehören, weil sie nicht wissen, dass es da ist. Und vielleicht auch bei uns Christen manchmal, weil wir schon lange nicht mehr am Tisch gesessen haben. Ja? Zur Erinnerung, ne? Das ist das, was in ihm, meinem Kollegen, in diesem Zitat mitschwingt. Und ich habe mit ihm geredet. Und er hat gesagt, weißt du, die Kirche sollte irgendwas machen, aber irgendwie macht sie es nicht mehr. Natürlich ist es undifferenziert. Natürlich ist es nicht auf jede Gemeinde zugeschnitten, auf jedes Individuum. Aber Mann, das ist doch eine Aussage. Ja, das war eigentlich von ihm sehr polemisch die Frage, habt ihr noch Butter bei den Fischen? Seid ihr noch Salz? Seid ihr noch Licht? Habt ihr das vergessen? Und ich möchte es ganz einfach machen. Glaube verkündet Jesus. Alles andere, was dem im Weg steht, muss weg. Das ist Unkraut. Das muss weg. Was meinem Glauben im Weg steht, nämlich mein Vertrauen ganz in die Person von Jesus zu setzen, das muss weg. Weil wenn ich da irgendetwas habe, was mich hindert, diesem Jesus zu glauben, diesem Gott, den die Bibel allein uns vorstellt, dann werde ich auch nicht verkünden. Dann werde ich zum Beispiel sagen, ach, das macht der Frank Husmann und der Matthias Mann, die haben das drauf. Das sind die Pros. Das sind die Profis. Nein, es gibt keine Ämter irgendwie so. Wir sind alle beauftragt, das zu machen. Natürlich kannst du eine besser und der andere weniger gut. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht tun sollen. Ja? Und was ich mal versucht habe, so mitzunehmen, vielleicht auch für euch in der Jugend oder für alle, Glaubenskiller, Dinge, die unseren Glauben an Jesus killen, die ihn töten. Erstens, lieben, was diese Welt anbietet. Johannes sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn das, was aus der Welt kommt, ist nicht vom Vater. Und das, was nicht vom Vater ist, das vergeht. Wenn wir die Dinge der Welt mehr lieben als den Herrn Jesus, dann killt es unseren Glauben. Zweitens, Gottes Wort vernachlässigen. Ja? Natürlich erfahren wir Gott in der Natur, auf jeden Fall. Das erfährt jeder Mensch. Keiner hat eine Entschuldigung, dass er Gott nicht kennt, wenn er die Natur gesehen hat. Aber wir haben spezielle Offenbarung. Das ist die Bibel, wo wir Jesus wirklich kennenlernen. Und Gott hat zum Beispiel in Amos 8, Altes Testament, von einer Zeit gesprochen, die mir so ein bisschen Angst macht, wenn ich das wirklich lese. Da steht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht ein Hunger nach Brot, noch ein Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn hören zu können. Da wird man dann hin und her wanken, von einem Meer bis zum anderen und umherziehen von Norden bis Osten, um das Wort des Herrn zu suchen und wird es doch nicht finden. Das ist krass, ne? Das ist wie in die Pilgerreise von John Bunyan. Kennt ihr die? Da kommt der Hauptcharakter in ein Schloss, in das Schloss der Verzweiflung. Und dann sitzt einer in einem Käfig und der ist abgeschlossen. Und dann kommt der Hauptcharakter hin und sagt, warum bist du denn da drin? Und dann sagt der da drin sitzt, du, ich war mal so einer wie du. Ich hatte mal Butter dabei, ich hatte mal Salz dabei. Aber ich habe das einfach nicht so ernst genommen. Und dann habe ich mich komischerweise in dieser Zelle selber eingeschlossen und den Schlüssel weggeworfen. Ne? Also Glaubenskiller, das Wort Gottes vernachlässigen. Dann, für unsere Zeit heute, hör auf deine Gefühle. Ja? Für unsere Disney-Fans, ich will es mal probieren. Let it go, let it go, don't hold it back anymore. Let it go, let it go. Lass alles hinter dir, deine Familie, alles, was du irgendwie hast, alle, die irgendwie in dich investiert haben, und suche deine Freiheit. Na? Hör auf dein Gefühl, hör auf dein Herz, verlass dich auf dich selbst. Wisst ihr, was ich mal gemacht habe wieder? Ich habe mal wieder Pinocchio geguckt. Da gibt es eine ganz tolle Stelle. Wisst ihr, was da ist? Wenn der Fuchs und der Dachs den Pinocchio holen und sagen, auf der Insel der Freuden, da dürft ihr alles machen, da dürft ihr euch so ausdrücken, wie ihr wollt. Und was passiert mit Pinocchio, als er auf der Insel ist? Weiß es jemand? Er wird zum Esel. Wenn das keine tolle christliche Lehre ist. Wenn du deinem Herzen dein ganzes Leben lang folgst, dann wirst du auf der Insel der Freuden zum Esel. Sorgen wegen morgen. Da bin ich nicht immun, gell? Ich habe jetzt Holz gekauft. Soll ich dir sagen, wie gestört das ist? Ich habe gar keinen Kaminofen. Der Esel, ne? Ja? Sorgen wegen morgen. Und Jesus sagt, ihr habt nicht mal die Fähigkeit, eine kleine Spanne durch Sorgen hinzuzusetzen. Und alle eure Haare auf dem Haupt sind gezählt. Guckt ihr doch die Natur an, die Vögel, die Gräser, wie Gott sie kleidet. Er ernährt sie. Sie haben keine Scheuen, sie sammeln nicht rein. Glaube ich das? Oder mache ich mir mit der Sorge so Angst, dass mein Morgen schrecklich wird? Glaubenskiller Nummer 5. Glaubenskiller Nummer 6, schlechter Umgang. Na? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, sagt der Apostel. Ja, es gibt Menschen, mit denen es einfach nicht gut zusammen sein. Und ich verstehe das, gell? Hier, in der Schule muss ich so sein und in der Kirche muss ich so sein. Nein, musst du nicht. Du darfst integer sein. Jesus hat gesagt, du bist gut, so wie du bist. Du glaubst an mich. Du musst es nicht verstecken. Aber die Welt erzählt dir die ganze Zeit, oh, nicht sagen, das ist ziemlich krass, was du da sagst. Ne? Und wenn sie, nein, solchen Umgang, der so lebt, den braucht man nicht. Die brauchen den Herrn. Und Hoffnung abweisen und verweigern. Ne? In Thessalonicher sagt Paulus, dass wir eine Hoffnung haben, weil der Herr alles bezahlt hat. Die haben wir jeden Tag. Petrus sagt, wir sind eine lebendige Hoffnung. Wenn der Herr mir in der Bibel anbietet, Dinge, die in mein Leben sprechen, in meine Situation, die gerade hoffnungslos ist, und ich sage, ach nee, das Problem ist viel wichtiger, dann sage ich, ich bin so und Gott ist so. Ich bin ganz groß und Gottes Wort ist ganz klein. Wirklich, das Wort, das die Welt gemacht hat, das dein Herz am Schlagen hält, dein Blutpumpen, dein Gehirn funktionieren, ist klein. Das ist ein Glaubenskiller. Ja? Verkünden. Wilhelm Busch hat mal gesagt, Christsein ist die öffentlichste Privatsache der Welt. Ja? Wir sollen in der Kammer beten, bis unser Vater antwortet, und dann sollen wir rausgehen und das Reich Gottes verkündigen. Es geht nicht nur in der Kammer sitzen und es geht nicht nur außen rumrennen und daraus seine Identität zu ziehen. Dritter Punkt. Christliche Gegenkultur. Ich mache mal einen Vorschlag. Das Weltsystem mit seinen total abstrusen Sinnerzählungen, neuen Göttern, fordert uns auf, nachzufolgen. Warum fordern wir nicht einfach mal auf, Jesus nachzufolgen? Da sind so abstruse Leute unterwegs, die erzählen so abstruse Sachen. Ganz ehrlich, Paulus hat gesagt, er ist ein Dummkopf, ein Narr für Christus geworden. Der hat das damals schon gemacht, der ist rumgelaufen und hat gesagt, ach wirklich? Du findest, der Kaiser ist der Schöpfer des Universums? Du, ich glaube, Jesus ist der Schöpfer des Universums. Und komm doch vorbei, wir lesen da in diesen Schriftrollen, in diesem Buch, dann kannst du ja mal selber gucken. Ne? Kultur, was gehört da eigentlich schon dazu? Ja.
Super, danke.
Wenn man sagt, Gott existiert, Gott bist nicht du. Der Gott hat sich auch offenbart. Er ist nicht sozusagen so ein gemischter Selbstbedienungsladen, an dem ich mal einfach so an der Theke das mitnehmen darf und das und in mein Gottesbild einbauen. Nee, nee, der hat Charaktereigenschaften, der ist da. Das ist eine Person. Ne? Und in der Bibel lerne ich ihn richtig kennen. Dass wir Sünder sind, getrennt von Gott, und dass wir da nicht rauskommen, egal wie viel wir tun, egal wie viel wir arbeiten, dass wir auch unsere eigenen Konsequenzen tragen müssen, dass wir unsere Konsequenzen unserer Taten, unserer Sünde nicht dadurch wettmachen, dass wir wunderbar Leute bei TikTok fertig machen oder bei Facebook kommentieren oder bei Twitter. Da machen wir nicht unsere Sünde mit fertig. Ne? Die tragen wir am Schluss, es wird sogar noch größer. Ja? Und dass der Beginn von Lebensveränderungen auch von Aufarbeitung, Buße ist, umkehren zu Jesus, umkehren zu diesem Gott, der hier beschrieben ist. Ich glaube, das müssen wir auch als Christen machen. Ich finde es schade, dass wir ja, einen unserer, wie ich finde, stillsten, aber tiefsten Wässer vor einigen Monaten wieder in den Osten haben gehen lassen. Der hätte uns erzählen können, wie die Kirchen in seiner Zeit, als da ein totalitäres Regime im Ostdeutschland war, genau das nicht möglich gemacht haben. Du hast die Probleme gesehen, aber wehe, du hast was gesagt. Nein, die Kirche war plötzlich der Ort, wo die Leute kommen konnten und sie sagten, ey, was geht denn hier eigentlich ab? Und dann war zum Glück meistens Pfarrer da, die gesagt haben, ja, das ist alles gut und schön, aber Jesus sagt zum Beispiel das. Ne? Ich glaube, Kirchen müssen Orte des Aufarbeitens werden, vor allem nach den letzten 2,5 Jahren. Jesus allein kann den Zorn Gottes wegnehmen. Ja, Gott ist zornig über Sünder, über mich. Ich habe ihm nichts zu bieten. Ich mache ihn nicht vollständiger. Gott muss sich nicht freuen, dass wenn ich mich bekehrt habe, dass er endlich... Nein, das sagt Gott nicht zu uns. Du vervollständigst mich, Christian. Nein, der ist schon perfekt. Er bietet uns was an. Ja? Und wir brauchen dazu aber ein Wunder, die Wiedergeburt. Wer nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Was ist noch christliche Gegenkultur? Bevor wir die Welt bleiben verändern, muss Gott uns verändern. Ja, das scheidet bestimmte, oder der Aktivismus scheidet dadurch aus. Denn wenn ich jemanden auf der Straße sehe und sage, ey, für wen machst du das? Für die Sache? Für dich oder für Jesus? Und er sagt, für die Sache. Dann weiß ich, das bleibt nicht. Denn ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und die wahre Weltrevolution hat keine Richtung politischer Art, sie braucht auch keine bunten Flaggen. Die Weltrevolution heißt Jesus, Jesus Christus für alle, die ihn haben wollen. Und sie findet auch nie auf TikTok, Insta, YouTube oder sonst wo statt, sondern im realen Alltag mit realen Menschen. Darf ich mal was ganz hoffentlich für euch Befreiendes sagen? Es gab nur einen Philipp Mickenbecker und ihr müsst es nicht sein. Ja. Gott hat ihm ganz spezielle Last aufgelegt. Auch diese Öffentlichkeit in YouTube war Freude und Last. Aber ihr müsst es nicht sein. Ihr müsst nicht sein, was die sozialen Medien euch sagen. Das müsst ihr nicht. Weitere Gegenkultur. Weil Gott unser Schöpfer ist, ist unser Privatleben keine Privatsache. Unser Leben liegt in Gottes Hand, nicht in Hand von Medizinern, nicht in Hand von Impfungen, von Ärzten. Und es beginnt, sobald die Eizelle befruchtet ist und es hört auf, wenn dein Herz aufhört zu schlagen. Es ist auch nicht dadurch definiert, was, weil Jesus Christus das Wort Gottes gesprochen hat und du wurdest geschaffen. Deswegen ist es wertvoll. Und nur mit Jesus an unserer Seite wird der Tod, den wir alle erleben müssen, weil die Welt gefallen ist, kein Auffahrunfall, sondern eine Tür ins ewige Leben. Ich erinnere mich an den Großvater meiner Frau. Dieses Bild geht mir immer noch nach. Ich weiß nicht, ob er gerettet wurde, als er vor ein paar Jahren gestorben ist. Ich habe das wirklich erlebt, wie ein Mensch, der kurz vorm Tod ist, das sah für ihn quasi aus wie in Zeitlupe ein Auffahrunfall auf eine Wand. Und dann ist es vorbei. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Weitere Gegenkultur. Weil unser Privatleben nicht privat ist, hat Gott ein Mitspracherecht an unserer Zeit und an unserem Geld, denn wir sind nicht Eigentümer, sondern Verwalter. Ja? Ich mache es noch ein bisschen härter. Weil unser Privatleben nicht privat ist, hat Gott ein Mitspracherecht an Sexualität. Denn er ist der Schöpfer, und zwar von Männern und Frauen. Und er hat die Gebrauchsanweisung für gute Sachen geschrieben, wie Männer und Frauen miteinander leben und umgehen sollen. Und weil Gott der Schöpfer ist, entscheidet auch er über das Ende der Welt und nicht der Konsens der Wissenschaften. Ihr seid nicht die letzte Generation. Nein. Habt ihr mitgekriegt, dass die sich mal festgeklebt haben da vor einer Woche an diesem Gemälde? Ist euch mal aufgefallen, wo sie sich nicht an dem Gemälde festgeklebt haben? Paulus schreibt, wir haben in uns ein Gewissen von Gott gegeben, das uns sagt, es gibt etwas ultimativ Schönes. Und wenn ich das kaputt mache und beschmutze, dann haben wir erzählt. Weil sie genau in ihrem Gewissen wissen, es gibt diesen Gott. Es braucht nur noch jemand, der ihnen davon erzählt, wer der ist. Ja, ich komme zum Abschluss. Was könnte eine Vision sein, wenn uns die Butter fehlt? Vielleicht der Gideonsruf. Der Gideonsruf von Gott ist sehr eindrücklich. Ein Mensch in einem Land, das besetzt ist, der Angst hat ohne Ende, ein junger Mann oder ein junges Mädchen, in eurem Fall vielleicht, wird berufen. Und nicht, weil er irgendwie was Tolles darstellt oder was Großes ist, sondern weil Gott sagt, mit dir mache ich was Großes für meinen Namen. Und was wir brauchen, sind Leute, die Ja sagen. Ja zu diesem Gideonsruf.